Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix.
Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge unseres Sportpodcast-Einwurf. Es ist die 91. Folge und ich darf sagen, es ist eine klassische Folge, weil wir haben uns mal wieder ins Studio zurückgezogen. Und wenn ich sage wir, dann bin ich natürlich nicht alleine, sondern meine geschätzte Kollegin Olivia Best sitzt woanders, und zwar in Darmstadt. Wo sonst? Hallo Olivia.
Hallo Sebastian. Sonnige Grüße aus Darmstadt, hier mal wieder aus unserem Podcast-Studio. Es ist lange her, dass wir ja so gesprochen haben, aber ist auch mal wieder schön, ne?
Absolut, wir waren viel unterwegs. Ne? Zuerst waren wir in Oberhof, dann waren wir in Frankfurt und jetzt sind wir mal wieder im Studio, so soll es sein. Du sagst sonnige Grüße, hier schneit zwischendurch mal ein bisschen und Darmstadt 98 ist immer noch Tabellenführer in der zweiten Liga. Es hat sich eigentlich nichts geändert. Ne?
Ich wollte es gerade sagen, zu unserem letzten Dreh, den wir ja in Frankfurt mit Bassi Red gehabt hatten, hat sich nicht viel geändert zur Tabellenführung. Aber gut, heute wollen wir ja tatsächlich nicht nur, oder was heißt nicht nur, wir wollen heute nicht über das Fußball sprechen, sondern über ein anderes Thema.
Das stimmt und so langsam bewegen wir uns ja auf die 100. Folge zu. Ich nehme das Thema trotzdem nochmal auf, bin gespannt, ob dann immer noch Darmstadt Erster ist. Aber jetzt wollen wir das Thema auch beenden und wir kommen vom Fußball über Biathlon, das waren unsere Themen zuletzt, mal so Richtung Leichtathletik. Was waren eigentlich früher deine Lieblingsdisziplinen, weißt du das noch so oder gibt es noch welche? Ich meine, du bist passionierte Handballerin, das wissen unsere Hörerinnen und Hörer natürlich.
Natürlich. Früher ist ja tatsächlich schon ein bisschen her, also ich kann mich da gut an mein Sportstudium erinnern und ich muss sagen, in der Leichtathletik war der Speerwurf meine Königsdisziplin.
Oh, sehr schön. Ja, also ich muss sagen, Speerwurf, da war ich ganz schlecht. Ich habe es dann mit Weitsprung probiert, da ging es dann gerade so, fürs Sportabzeichen hat es gereicht. Und ich würde sagen, wir bleiben einfach heute mal bei der Leichtathletik und sprechen mal mit Menschen, die sich da richtig auskennen. Und wir greifen dabei dann gleich ins oberste Regal.
So machen wir es.
Super. Ich darf unsere beiden Gäste herzlich vorstellen. Sie wurde 1956 in Frankfurt am Main geboren und 16 Jahre später zu einem Weltstar. Sie ist zweimalige Olympiasiegerin und wurde viermal Sportlerin des Jahres. Sie weiß, wie sich Weltrekorde anfühlen. Sie etablierte den Fosbury Flop, über den zu reden sein wird, in der Weltspitze der Damen und gehört zur Hall of Fame des deutschen Sports. Und sie studierte an der Deutschen Sporthochschule in Köln und bis heute ist sie dem TSV Bayer Leverkusen treu, wo sie unter anderem auch als Trainerin arbeitete. Seit rund 36 Jahren ist sie mit einem passionierten Handballer, Olivia, hör genau hin, verheiratet, der für Duisburg-Rheinhausen und den LTV Wuppertal, das ist der heutige Bergische HC, in der ersten und zweiten Handball-Bundesliga spielte. Heute arbeitet er als erfolgreicher Anwalt für Kapitalmarkt und Sportrecht und ist stets an ihrer Seite, auch im Sport-Podcast-Einwurf. Und wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat und sagen herzlich willkommen und ein nordisches Moin Moin zu Ulrike Nasse-Meifert und Roland Nasse. Herzlich willkommen, grüßt euch.
Hallo, danke, auch sonnige Grüße aus der Nähe von Köln.
Moin Moin.
Moin.
Moin Moin.
Wir sind ja noch Krefeld.
Ja, liebe Ulrike, lieber Roland, schön, dass ihr heute im Doppelpack bei uns im Sportpodcast seid und euch die Zeit nehmt. Wir freuen uns sehr. Vielleicht, zu Beginn möchten wir gerne mit einem aktuellen und auch traurigen Thema in unser Gespräch einsteigen, was ja auch mit dem Thema Leichtathletik zu tun hat. Am vergangenen Sonntag ist ja Richard Douglas Dick Fosbury im Alter von nur 76 Jahren an den Folgen von Lymphdrüsenkrebs verstorben. Und nach ihm, liebe Ulrike, du wirst es mehr als genug kennen oder sehr gut kennen, nach ihm ist ja der legendäre Fosbury Flop benannt, eine Technik, die du während deiner Karriere immer mehr perfektioniert hast. Wie gut kanntest du Dick Fosbury und wie hast du von seinem Tod erfahren?
Ich kannte Dick Fosbury ganz gut. Wir sind uns öfters mal begegnet auf internationalen Wettkämpfen und bei irgendwelchen Veranstaltungen hier in Deutschland. Und der hat mich natürlich sehr beeinflusst in meinem Sport. Ohne den wäre das bei mir nicht so schnell gegangen. Und 1968 habe ich die Spiele in Mexiko auch intensiv verfolgt. Und wir haben uns alle gewundert, wer da sprang und wie er da sprang. Und er hat Erfolg damit gehabt. Das ist natürlich das Wichtigste, damit sich so eine Sport oder eine Sporttechnik, eine neue Technik, die vielleicht am Anfang erst belächelt wird, etablieren kann. Und sie hat sich wirklich sehr schnell etabliert. Und über seinen Tod habe ich von einem bekannten Journalisten von der Welt, und der rief mich vorgestern Nacht an.
Und hat er nicht zur Tathochzeit?
Genau, zur Tathochzeit.
Will die nicht stören.
Da habe ich sogar das Telefon abgehoben in der Tathochzeit, weil ich den Namen gesehen habe, weil wir ihn noch sehr schätzen, den Gunnar Meinhard, und erzählte mir das und wollte mich zitieren, und das durfte er natürlich auch herzlich gerne.
Ja, da wollen wir natürlich gerne noch mal ein bisschen mehr darüber erfahren, wie es damals eigentlich auch dazu kam, dass du dich für den Flop und nicht für den Straddle-Stil, der damals ja sehr verbreitet war, entschieden hast.
Ja, ich war ein hochgewachsenes Mädchen. Ich habe mich natürlich auch mit Straddle ein bisschen befasst, neben anderen leichtathletischen Sportarten. Und dafür brauchte man sehr, sehr viel Kraft. Da hätte ich sicherlich noch ein paar Jahre länger gebraucht, um Erfolge bringen zu können. Der Flop lag mir da eher. Und das war auch witzig. Es kam ja auch erst langsam die Hardware auf. Das heißt, die Matten wurden erst nur spärlich bereitgelegt. Man musste immer mal wieder auf den Schersprung switchen, aus Überlebensgründen, sonst wäre man doch hart gelandet. Mit dem Flop landet man auf dem Rücken. Aber ich bin dann schnell bei den besten Schülerinnen gewesen in Deutschland und mit 15 deutsche Vizemeisterin geworden und mit 16 Olympiasiegerin. Das war natürlich Konkurrenz peinlich möglich. Heute ist das nicht mehr möglich.
Absolut. Mich würde noch interessieren, was war Dick Fosbury für ein Typ? Was erinnerst du von ihm noch?
Ach, das war ein sehr lockerer, entspannter, freundlicher, normaler, bodenständiger Kerl. Ich fand den in Ordnung. Seine Frau war oft dabei, die tut mir auch leid, die Robin, aber was will man machen?
Ja. Ja, wir wollen jetzt auch nicht hier depressiv werden. Am Ende ist es ein aktuelles Thema, deswegen fanden wir es angemessen, damit in dieses Gespräch zu starten. Und dass er auf jeden Fall mit seinem Namen für etwas gesorgt hat, was nie wieder abgeschafft wird, das ist natürlich eine großartige Geschichte. Und toll, dass du letztlich dann auch diejenige warst, die es dann gleich mit dieser Technik zum Olympiasieg geschafft hat. Ich möchte gerne, weil wir gerade von bodenständig auch sprachen, ein Stück weit auf eure Heimat eingehen. Roland, ihr lebt seit vielen, vielen Jahren im beschaulichen Odental. Das ist im Bergischen Land, wer das nicht weiß, wo ihr auch eure beiden Töchter großgezogen habt. Würdest du sagen, dass ihr euch als Familie bewusst gegen die Großstadt entschieden habt?
Ja. Als wir damals heirateten, haben wir uns schon umgeguckt nach einem Haus, das ein bisschen beschaulicher liegt und fernab von wilden Straßen wie in Köln. Weil wir eben dachten, müssen wir die Kinder großziehen und wollen die dann auch mal auf der Straße laufen lassen können, ohne ständig hinterher zu gucken oder Angst haben zu.
Und das hat sich ja dann aber auch, als die Kinder groß waren, nicht mehr geändert.
Aber wir betonen die Nähe zu Köln, wir sind Kölner so gesehen. Mhm. Und das ist auch unsere Stadt, wo wir dann, weiß ich nicht, abends hinfahren, um was zu trinken oder Kultur oder sonst was.
Die Grenze zu Köln ist nicht weit.
Ja. Sehr schön. Gab es denn jemals irgendwie ein Angebot, dass ihr auch mal hättet, irgendwie dann in die Stadt oder Richtung Stadtnähe rechtsrheinisch oder linksrheinisch ziehen können?
Nee, nicht, dass ich wüsste.
Ja, was für ein Angebot? Nee, wir können ja höchstens einer ein Haus anbieten, da willst du hier nicht wohnen. Nee, das haben wir jetzt auch, nachdem unsere Töchter aus dem Haus sind, haben wir da lange drüber nachgedacht, ziehen wir jetzt in die Stadt nach Köln. So, da haben wir uns aus vielerlei Gründen wirklich gegen entschieden und bleiben ein bisschen, also hier in unserem Refugium, ist ein Refugium in der Natur direkt am Wald.
Ja. Ich gucke aus dem Fenster und schaue in die grüne Hölle.
Das klingt ja traumhaft.
So grün ist noch nicht.
Er wird grün.
Die grüne Hölle, das klingt spannend. Ulrike, wie muss man sich das denn vorstellen? Gemütlichen Abend im Hause, nasse Maifahrt, so heutzutage. Wie läuft das?
Nicht so viel. Ja, wir gehen natürlich nicht, weil wir nicht in Köln wohnen, nicht jeden Tag in die Kneipe. Wir schauen Nachrichten und essen dabei in Kleinigkeit und dann ab und zu einen Film. Es wird immer Netflix umgeswitcht und Abend ausklingen.
Ja. Roland, was entspannt dich? Was ist so das, worauf du dich dann abends freust, wenn du Zeit mit deiner Frau hast? Gibt es da irgendwas Besonderes noch?
Ja, entweder komme ich aus dem Büro und freue mich, wenn ich nach Hause komme und gucke, dass ich so um 7 Uhr da bin, um die 7 Uhr Nachrichten, die heute Nachrichten zu sehen. So, meine Frau immer, was was Vorsichtiges in Anführungsstrichen zu essen machen, damit ich nicht zu fett werde, also sehr zurückhaltend. Und ansonsten, wenn ich nicht im Büro bin, dann wird oben am Arbeitstisch gearbeitet und viele Post. Also da ist noch sehr viel für Ulrike immer zu machen, mit Anfragen beantworten und weiß der Teufel. Also da, auch da ist immer viel zu tun hier zu Hause und wir langweilen uns nicht. Und heute Morgen zum Beispiel waren wir beim Sport bei Bayer. Ich war nicht im Büro, ich war gestern im Büro und haben Fitness gemacht.
Genau. Sehr gut.
Super. Wahrscheinlich läuft aber trotzdem ja ab und zu mal der Fernseher mit Sport. Guckt ihr lieber Handball oder lieber Leichtathletik?
Frage stellt sich nicht. Beides wird viel zu wenig übertragen. Jetzt war bei der WM ist das ja wieder ein bisschen mehr übertragen worden. Auch jetzt die beiden Spiele gegen, zumindest ein Spiel gegen Dänemark, glaube ich, von ZDF.
Ja.
Gut, und wenn Leichtathletik kommt, dann, also ich guck das jetzt mittlerweile auch sehr, sehr gerne und habe auch ein bisschen Ahnung. Und wir kennen ja auch viele von den Leutchen, die da starten.
Wir waren sogar bei den deutschen Meisterschaften in Dortmund einen Tag.
Aber sonst gucke ich Handball lieber, aber das war wieder ziemlich miserabel, muss ich sagen, was sie da am Sonntag abgeliefert haben.
Gegen Dänemark, das ist
ja, das kann ich
nicht. Die gefällt mir nicht. Das einzige Schöne war, Olivia, ich weiß nicht jetzt, was du da für einen Jahrgang bist, der Yogi Bitter, der wurde verabschiedet und der wurde dann auch mal eingeblendet und dann neben ihm saß die Anna Lörper. Die hatte ja geil, mit der hatte ein Kind und Anna, ich war mal der Chef von der Anna, also weiß ich mal, weil ich mal der Chef von der Bayer Leverkusen Handballabteilung war.
Und Damen.
Erste Bundesliga haben die ja immer gespielt. So, und da war Anna Lörper noch in der Mannschaft bei uns. Tolle Handballer.
Ja, Jogi Bitter ist natürlich auch ein sehr guter Mann, ich als Handballerin, aber wir wollen jetzt natürlich nicht zum Handball abschweifen, ne? Auch wenn wir beide, Roland, das wahrscheinlich sehr
gerne. Aber du darfst dein Alter schon verraten, Olivia.
Ja, ich bin 90er Jahrgang.
Ja, es gibt, gibt eine schöne Geschichte zu Olivia im Sinne des Handballs auch, weil wir uns quasi nicht von der ersten Stunde an getroffen haben, sondern erst so nach der 5., 7. Folge waren wir dann zusammen ein Team und da hat dann mal jemand zu mir gesagt, also du bist so ein 50er Knacker, such dir doch mal nochmal jemanden Jüngeren, der dazukommt und auch sportlich ist und dabei ist dann Olivia rausgekommen, also so viel dazu.
Wo hast du gespielt, Olivia?
Ich spiele tatsächlich immer noch aktiv in der Oberliga in Hessen.
Aha, okay.
Und das war über 30.
Ja?
Oh. Gut, gut. Die Knochen machen noch mit, das ist gut.
Ja, gerade noch so. Ja, jetzt wollen wir natürlich nochmal zurück. Ihr habt es bei eben beide erwähnt, ihr wohnt quasi an der Stadtgrenze zu Köln. Liebe Ulrike, da möchten wir natürlich auch nochmal auf deine Kölner Zeit zurückschauen. Wie von Sebastian bereits erwähnt, hast du ja an der Deutschen Sporthochschule in Köln studiert und bist Diplom-Sportlehrerin. Wenn man sich jetzt ein bisschen mit deinem Lebenslauf, sage ich mal, oder deinem Lebensweg beschäftigt hat, weiß man ja auch, dass der Weg dorthin nicht immer leicht war und du anfangs an der Universität erst einen Gasthörerstatus hattest und dann über eine Warteliste nachrücken dürftest. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen von damals. Wie war diese Zeit an der Uni für dich? Ich meine, du warst ja immerhin Olympiasiegerin zu dem Zeitpunkt.
Ja, wie gesagt, der Start war nicht so glücklich. Ich wurde als Gasthörerin eingestuft, weil mein Numerus Clausus nicht so gut war. Und dadurch, dass ich bekannt war, hat man mich vom AStA her aus den aktiven, also aus diesen praktischen Kursen hinaus komplimentiert. Unbekannte Gasthörer durften drin bleiben. Also von einem Olympiasieg hat man in Deutschland nicht so viel.
Wahnsinn.
Das kann man sich gar nicht vorstellen. Tage noch.
Später ging es normal weiter. Das Studium hat Spaß gemacht. Ich konnte es auch beliebig in die Länge ziehen zugunsten des Leistungssports. Das ist heute, glaube ich, nicht mehr so einfach. Und habe dann pünktlich 84 vor den Olympischen Spielen 84 abgeschlossen mit der Diplomarbeit.
Sehr gut. Und was hat dich damals konkret angetrieben und motiviert, so zu studieren?
Ja, für mich war eigentlich der Sport immer naheliegend. Vielleicht hätte ich auch was anderes studieren können und wäre dort anonymer reingekommen, obwohl, glaube ich, nicht. Nee, Sport war eben mein Ding und da wollte ich eben rein. Das war keine Frage.
Ist ja auch super, sich da dann immer ein zweites Standbein quasi aufzubauen mit einem Studium neben dem Leistungssport.
Ja, ja, ich bin dann später auch günstig, sehr, sehr gutes Thema. Später dann auch bei Bayer Leverkusen, wo ich dann als der dritte Verein, bei dem ich gestartet bin, wurde ich übernommen von Bayer Leverkusen oder von der Firma Bayer und ja, was kann einem Besseres passieren?
Mhm. Dabei muss man ja sagen, und das ist für uns auch im Sportpodcast immer wieder wichtig zu erwähnen, die Förderung im Sport, gerade im Vergleich von ja damals zu heute, muss man ja erwähnen, dass du damals während deines Studiums diesen Leistungssport ausgeführt hast und kaum Förderungen oder große Sponsorenverträge bekommen hast. Da möchte ich gerne unseren Zuhörerinnen auch nochmal aus einem Spiegelinterview ein Beispiel von damals wiedergeben, dass du bei einer Autogrammstunde bei einer Reifenfirma in Düsseldorf warst mit einem anderen Medaillengewinner, der damals 600 Euro bekommen hat und du quasi als Dank beziehungsweise dein Vater damals 4 Reifen dafür erhalten hat.
Ja, das wurde dann manchmal in Sachdingen ja, vergolten. Wir waren damals unter dem Amateurstatus. Das änderte sich erst 82, 83 und bis dahin durfte man offiziell kein Geld verdienen. Da waren die auch sehr, sehr stark hinterher. Ich war bei einem Friseur in Wesslingen und der hatte mich kostenlos frisiert und mein Bild in sein Fenster gestellt und irgendwie kam der DLV da drauf und hat mir verboten, das so weiter zu betreiben. Mhm. Und nach dem Olympiasieg wurde mit meinem Gesicht Reklame gemacht für die damaligen Hochsprungmatten. Firma Fennekel war das und davon wusste ich auch nichts. Aber ich wurde als Erste angegangen vom DLV, was ich da wohl machen wollte oder würde. Und das sind alles so Dinge, die passieren Gott sei Dank heute nicht mehr.
Kaum zu glauben, ja. Ja, Roland, vielleicht an der Stelle die Frage an dich. Du bist ja Anwalt für Sportrecht. Was hättest du in der Situation damals von Ulrike oder auch von jedem anderen Klienten in so einer solchen Situation Thema Sportförderung geraten?
Ja gut, jetzt geht so ein bisschen meiner Zeit vorbei, da war ich noch nicht Anwalt, aber wenn ich den Amateurstatus einhalten muss, dann muss ich ihn halt einhalten, dass die Leute versuchen, drumherum zu kommen und ein paar Mark damals ja noch mitzunehmen, das ist verständlich. Aber gut, der DLV war natürlich da päpstlicher als der Papst, ja, und nur weil der arme Friseur da sagt, hier wird der Olympiasiegerin frisiert, und, vermuten die, dass er umsonst frisiert wird und machen da so ein Zoo. Ja, da war viel immer dieser Mattenhersteller, den hätte ich mal sofort angegangen, Persönlichkeitsrecht, wie aus Warte von Ulrike, hat gesagt, da musst du jetzt mal ein Lizenzhonorar zahlen und dann im Übrigen mit der Werberei auf.
Das hätte er ja nicht gedurft.
Ja, gut, das hätte er doch, das ist ein Schadenersatz, also wer immer den jetzt gekriegt hätte, also der kommt nur aus Gründen des Amateurstatus und kaum darum herum, das zu tun, was rechtlich geboten ist.
Gut, das wäre mal ein toller Fall gewesen da.
Ja, ich möchte da gerne nochmal drauf eingehen. Spiegelt dieses Beispiel eigentlich das Dilemma der damaligen Sportförderung wider, würdet ihr das so sagen?
Also ich sage jetzt erstmal, die haben dann irgendwann, haben sie ja auch erkannt, gegenüber den Profisportlern, den aus der Sowjetunion, den die alle beim Militär angestellt waren, war das natürlich ein Unding. Die Staatsamateure, hat man die, glaube ich, genannt, war das ein Unding hier, ohne jede Förderung seinen Leistungssport zu machen und auch noch erfolgreich machen zu sollen. Ansonsten hat ja da in der Zeit die Sporthilfe schon eingesetzt. Der Josef Neckermann hat die Sporthilfe gegründet, weil man erkannt hat, also eine gewisse Unterstützung, einen Kostenbeitrag müssen die Sportler haben. Und da fing das ja dann auch an mit irgendwie 100, 200 Mark. Sportler, damit sie zumindest ihre
nicht pro Tag, pro Monat.
Pro Monat. So, das fiel dann aber jetzt nicht in den Amateurstatus und Honorare, die ich mit Sport ziehe.
Ich war ja die billigste Goldmedaille damals, 72. Wenn nur Josef Neckermann mir über den Weg lief oder ich ihm, oh, da kommt meine billigste Goldmedaille.
Ja, Wahnsinn. Eine Frechheit.
Ja. Das war
lustig.
Das war ja
lieb gemeint
vom
Ja, klar.
Vielleicht, Roland, ich würde das Beispiel gerne auch nochmal auf die heutige Zeit übertragen. Du hast es eben angesprochen, die Deutsche Sporthilfe, die ja heute eine Steuerfibel entsprechend immer verteilt, die ja ganz zufällig du selbst geschrieben hast, vielleicht um unsere Zuhörerinnen auch so ein bisschen abzuholen, die Sportlern dabei helfen soll, gerade an dem Thema Steuern auch ja nicht zu scheitern. Ist es ein Beleg dafür, dass Profisportler SportlerInnen und Sportler, ja, wenn sie jetzt vielleicht nicht gerade aus dem Fußball kommen oder im Formel-1-Rennwagen sitzen, bis heute mehr Unterstützung gebrauchen können?
Gut, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Die Unterstützung ist das eine, die jetzt von, weiß ich nicht, von Staats wegen, Innenministerium und Sporthilfe gewährt wird. Das ist das eine. Die, sag ich mal, die sind auch steuerlich jetzt noch nicht problematisch. Sondern problematisch ist dann in dem Moment, wo du mal erfolgreich wirst oder vielleicht ein bisschen erfolgreicher, dass du von einem Tag auf den anderen Geld verdienst. Wirst du irgendwie dann überschüttet, sehr plötzlich, mit ordentlichen Beträgen. So, und die Situation, mit der können, und das ist also bis heute nachzuweisen, die Sportler nicht umgehen und denken, ich habe jetzt, weiß ich nicht, 50.000 Euro gekriegt von jemandem und geben die aus für einen gebrauchten Porsche. So, und irgendwann, wenn sie aufhören, kommt ihnen die Steuer dann auch mal auf die Schliche und sagen, hören Sie mal, in dem Jahr haben Sie doch gut verdient. Jetzt müssen Sie mal Steuer zahlen und müssen 20.000 Euro abdrücken und die haben Sie nicht. Also um jetzt hier in so einer kleineren Größe noch nicht zu sprechen. Das ist das Problem der Besteuerung von Leistungssportlern. Das kam auch auf, habe ich gelernt, im Beispielsfall meiner Frau, wo auch nicht alles gerade lief. So, und habe dann aus den Erfahrungen, den bösen Erfahrungen, die ich daraus gezogen habe, dann diese Steuerfibel, die schon seit 1990, glaube ich, existiert, für die Sporthilfe entwickelt. Und die ist, glaube ich, sehr wertvoll. Also mich sprechen heute noch Sportler an und sagen, ich kenne dich doch, da ist ein Foto drin. Und die Fibel da, die haben wir auch gelesen. Wobei ich betone, es ist eine Fibel, nicht irgendein paar DIN A4-Blätter, schwarz-weiß, sondern irgendwas Buntes mit ein paar Bildchen, damit die Sportler da auch zumindest mal reingucken und das nicht ungelesen irgendwo abheften.
Ja, ja. Hat sich das so als Arbeits-, ich sag mal, Inhalt nach und nach aufgebaut? Wie sehr hat dich das gestört letztlich, dass du da auch, ich sag mal, dann fachlich auch immer noch ein Stück weit Input liefern, ja, ich sag mal, musstest? War das ein Problem für dich oder war das okay?
Nee, das war okay. Man war gefragt. Erst haben sie gedacht, was hat der für eine große Klappe und was macht der da? Und macht sich wichtig als Ehemann einer prominenten Sportlerin, aber dann haben sie gemerkt, dass da das hintersteckt. So, und es steckte ja auch Schlimmes dahinter, also fundiertes dahinter. Ja, das waren eigentlich mal einmal die steuerlichen Probleme, die Uli hatte, weil man ihre Steuern gar nicht gemacht hatte und dann auch auf falsche Steuerarten gesetzt hatte. So, und die andere Chose oder die andere Schiene ist, dass das Management der Sportler ja damals immer hanebüchen war und heute zum überwiegenden Teil für meine Würfe auch noch. Und da habe ich viel angesetzt und habe von meinen Erfahrungen weitergegeben und Warnungen ausgesprochen und da, wo ich konnte, irgendwo was geholfen.
Deswegen ist Roland ja auch Anwalt für Sportrecht geworden und hat dort auch seine Doktorarbeit geschrieben über dieses Thema.
Ja.
Also über den Manager.
Aber schon ein Lebensweg, der sozusagen dann von euch auch gegenseitig sozusagen gezeichnet wurde. Ich möchte da gerne nochmal auf einen Punkt eingehen, der auch etwas ganz Besonderes ist, der soll auch nicht zu kurz kommen, nämlich die Tatsache, dass ihr mehr als 30 Jahre miteinander verheiratet seid. Das schaffen Olivia und ich noch nicht mal zusammen. Und von daher würde ich gerne dich, Ulrike, mal fragen, welchen Wert hat für dich dieses Thema Familie, Eheleben, auch aus heutiger Sicht?
Ja, ich hab's erlebt, dass bei uns in der Familie die Ehen immer gehalten haben. Da gab es für mich gar kein anderes Thema. Und ich habe da immer Optimismus und reingesetzt, dass das auch bei mir so sein soll. Und Familie finde ich wichtig. Wir haben unsere zwei süßen Töchter und ein Enkelkind. Und ich hoffe, dass die genauso gute Erfahrungen machen wie wir. Und ja, es ist... Man hat sicherlich seine Tiefen und Höhen und das passiert mit jedem Partner. Auch wenn man den wechselt, machen dann auch die gleichen Fehler.
Wir haben keine Tiefen. Hey, ja. Wir haben keine Tiefen. Ich weiß nicht, ob Uli die anders empfindet.
Alles Friede, Freude, Eierkuchen.
Sehr gut.
Wir wissen genau, was ihr meint, aber ihr sprecht eure Töchter an. Wie eng ist der Kontakt? Kommen die, wie muss man sich das vorstellen, regelmäßig vorbei? Ihr seid Oma und Opa, das ist ja auch was Besonderes. Ist das dann so, dass es auch so ein Wochenende mit der ganzen Familie gibt jetzt, gerade in der Zeit, wo ihr ein bisschen mehr Zeit auch habt?
Ja, das ist etwas schwierig. Die Große lebt im Osten und ist dort liiert und hat ihr Kind. Und Die setzt sich ab und zu mal in den Zug und kommt mit ihr zu uns. Das sind 5 Stunden Fahrt. Die muss man erst mal machen mit einem kleinen Kind. Mhm. Dann sind ein paar Tage hier. Und ja, heute fahren wir zum Beispiel nach Nordfrankreich und feiern Geburtstag mit der jüngeren Tochter. Die kommt uns da entgegen und empfängt ihre Freunde.
Sie lebt in London.
Ja. Super. Und ist es dann so an deiner Seite, Ulrike, besser, einen sehr guten Juristen zu haben als Ehemann oder einen sehr guten Handballer? Was ist da besser?
Vom Handball habe ich nur ein Abschiedsspiel mitgekriegt.
Okay.
Da konnte der nicht mehr sitzen, liegen und stehen. Da habe ich gesagt, schmeiß deine Schuhe in die Ecke. Ich habe es mit meinen Hochsprungschuhen auch so gehalten.
Da habe ich das mir der Senioren-National.
Genau.
Also mit Hansi Schmidt zusammen gespielt. Da
schmeißen sie sich vorher die Schmerzpillen rein. Und
Verstehe. Okay, wir wollen da nicht weiter nachfragen. Aber am Ende ist es so, dass du ja bis letztes Jahr, Ulrike, auch bei Bayer Leverkusen noch gearbeitet hast im Sichtungsbereich. Du hast nach den Talenten von morgen Ausschau gehalten. Jetzt ist diese Arbeit auch weggefallen. Man könnte sagen, es ist eine Art Ruhestand, wobei ich das glaube nicht so richtig als Wort geeignet finde. Aber ich möchte darauf hinaus, wie sehr fehlt dir das? Also ist das jetzt irgendwie weggebrochen oder vermisst du das?
Ja, vermissen jetzt eigentlich weniger. Ich habe es angeboten, dann noch ein paar stundenweise weiterzumachen, aber man braucht mich da nicht mehr. Man will auf Jüngere zurückgreifen. Und naja, im letzten Jahr war eigentlich viel los im Zuge dieser 50-Jahres-Feier Olympia 72. Da hatten wir was zu tun. Und jetzt muss ich mal überlegen, was ich mache.
Ja. Aber Sebastian, das muss man sich mal vorstellen. Ja? Ein Club wie Bayer Leverkusen, Uli bietet den Kindern und Eltern, die alle traurig waren, dass du da weggehst, bietet dann, ich mach mal noch 2-3 Stunden in der Woche. Und die Flaschen da sagen, na, wir setzen auf die Jugend. Also, Sebastian, das ist ein Unding. Der eben zitierte Gunnar Meinert von der Welt, hat gesagt, sollen wir da mal eine Story machen? Ich sage, das überlegen wir uns noch. Wir müssen überlegen, dass die Story ganz krass gegen Bayer geht. Und auch das dann, aber es ist ein Unding,
sowas. Schwer nachzuvollziehen. Also, am Ende ist es ja auch so, dass jetzt mal fernab von, es geht ja nicht um Geld, es geht ja vermutlich um ganz andere Dinge.
Gerade weil es ja auch in dem Bereich immer schwierig ist, jemanden zu finden, der sich darum kümmert und den Nachwuchs auch fördert.
Ja, nee, die haben die Nachwuchstrainer, aber da setzen die jetzt irgend so ein Bleichgesicht dahin, der 30 Jahre alt ist, so dann eigentlich von nichts eine Ahnung hat, aber keine Autorität. Also Autorität so noch gegenüber den Eltern der Kinder, die ja immerhin dahin bringen und begleiten. Und also ich habe es gesehen an so vielen Mails, die da kamen und Uli, jetzt machst du hier nicht mehr und kannst du nicht noch und sonst. Aber das bei diesen Pfeifen von
Stichwort Vorbilder.
Ja, wir haben ja auch Bayern, die haben ja so viele Doppel-Olympiasieger.
Ja. Die haben ja zu viele.
Ja, Wahnsinn.
Sehr schön. Ja, gerne möchten wir mit euch auch nochmal einen Blick auf das Thema Olympia werfen. Wenn wir jetzt mal nach vorne schauen, im kommenden Jahr wird ja Paris zum dritten Mal nach 1900 und 1924 die Olympischen Spiele ausrichten. Und ja, da vielleicht die Frage ganz neugierig an euch beide. Wie sehr werdet ihr bei den Olympischen Spielen mitfiebern und vielleicht auch vor Ort sein?
Ja, wir möchten gerne vor Ort sein, aber wir wissen im Moment noch nicht, wie man an Karten kommt. Das scheint ein großes Chaos zu sein, auch innerhalb von Frankreich. Könnt ihr uns das erklären?
Nee, könnt ihr mit Sicherheit noch nicht. Also wir haben jetzt mitgekriegt, Karten sind nur über Paris zu bestellen, nicht über deutsche Institutionen, DOSB oder sonst was, wie sonst, oder Verbände, geht nicht. So, und ob du die Karte jetzt kriegst, wenn du jetzt eine bestellst, weißt du nicht, dann kommst du in den Lostopf. So, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir uns jetzt bei Airbnb eine Bude besorgen?
Wir kriegen keine Karten.
Wir haben ja keine Karten. Also, das finde ich so ein bisschen unglücklich. Aber in 2 Wochen treffen wir Thomas Bach und dann werde ich bei dem mal antichambrieren und sagen, komm, guck mal, dass wir da zumindest über euch ein paar Karten kriegen.
Anders geht es. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Es wäre ja schön, wenn ihr vor Ort sein könntet.
Thomas Bach ist damit sicher die richtige Ansprechperson. Wir hatten jetzt Thomas Weikert hier im Podcast schon. Ich hätte jetzt auch angenommen, das muss ich einfach mal so sagen, dass deutsche Olympiasieger oder Siegerinnen automatisch in irgendeiner Weise zumindest mal eine Offerte bekommen. Ist dem nicht so?
Das haben wir leider noch nicht erlebt. Aber
bis Atlanta, bis Athen, da haben wir das immer noch geschafft. Da muss ich allerdings jetzt doch dazu sagen, die sind schon im deutschen Haus und sind mal weggelaufen, wenn Uli und ich kamen, weil die sagten, jetzt der Nasse, der wird wieder penetrant und will Karten umsonst. So, in London war mehr möglich. Du kommst in London, hast du von niemandem eine Karte gekriegt. Wir haben dann, weiß ich nicht, für die Leichtathletik haben wir richtig Schweinegeld bezahlt, 270 Pfund pro Karte. Und die haben wir über das C gekriegt. Also das gibt's nicht, dass die Legenden oder sonst was hier irgendwie über die Verbände da mal ein bisschen gefüttert werden.
Ja, vielleicht Stichwort Thomas Bach, weil ihr es eben schon angesprochen habt, würde ich gerne nochmal eine Aussage, Ulrike, von dir zitieren, die du in einem Artikel geäußert hast, dass du sehr gespannt bist auf das, was einmal nach Thomas Bach als IOC-Präsident kommen wird. Hat denn das IOC und damit die Tradition von weltumfassenden Spielen eurer Meinung nach überhaupt noch eine Zukunft? Und wenn ja, welche?
Ja, für Thomas Bach ist ja jetzt für die nächsten Jahre alles gut vorbereitet. Er hat ja jetzt in sympathischen Ländern seine drei Olympischen Spiele in der Zukunft. Und da müssen wir eben sehen, was der nächste Präsident für danach bereitstellt. Das ist die große Frage. Und ob sich nun Deutschland mal bewerben soll, ja, ich glaube nicht, dass das deutsche Volk oder die Menschen in Deutschland bereit sind, Olympische Spiele ausrichten zu lassen. Glaube ich nicht. Ja. Ich glaube nicht, dass die Stimmung positiv dem gegenüber sein wird.
Ist denn überhaupt dieses Konzept von Olympia, wir haben jetzt ja immer wieder auch erlebt, Boykottsituationen, man hat es politisch missbraucht in alle möglichen Richtungen, ist das aus eurer Sicht überhaupt noch ein Konzept, das in unsere heutige Zeit so passt?
Auch ich finde, Olympische Spiele sind eine tolle Sache. Vielleicht sollte man 2-3 Orte festmachen, wo das dann turnusgemäß stattfindet. Auch im Winter werden ja auch immer weniger Orte möglich sein, da die Schneeknappheit eintritt. Und dann könnte man das ja im Sommer auch irgendwie so veranstalten. Meinetwegen auf 3 Kontinenten jeweils einen Ort, der dann alle 8 Jahre oder alle 12 Jahre oder 16 Jahre aufgebaut oder renoviert wird für die kommenden Spiele und dass man da nicht so viel investieren muss, nicht so viel aufbauen muss, was dann vor sich hin modert, wie das bei einigen Sportstätten der Fall ist. München ist da schon ein super Beispiel dafür, dass es eben nicht so sein muss.
Ja, aber auch eher die Ausnahme. Roland, wie siehst du das aus der juristischen Sicht auch oder aus der, ich sag mal, auch finanziellen Sicht, wenn es darum geht, dass es ja auch immer Milliardenveranstaltungen sind?
Ja gut, das ist halt eben eine Frage auch des IOC, was die da verlangen. Deswegen ist diese Idee, dass turnusmäßig die Sommerspiele jetzt in 3 irgendwelchen bestimmten Orten stattfinden zu lassen, schon nicht so falsch. Klar, die Finanzfragen sind immer große. Ich rekurriere auch mal auf die Hamburger Bewerbung, wo du ja mit uns zusammen so ein bisschen involviert warst. Da hieß es dann irgendwann, das Verfahren ist gescheitert, weil die finanziellen Fragen nicht geklärt waren, keine Zusagen vom Innenministerium da waren und sonst was. Also ich behaupte bis heute, die Hamburger haben das nicht begriffen. Gescheitert ist das daran, das Referendum mit 51% gegen, ist das daran, dass der riesen FIFA-Skandal existierte, kurz davor diese Drecksau von Limay Diak, der Präsident des Internationalen Leichtathletikverbandes, da diese Dopingvertuschungspraktiken gemacht hat. Dann gab es Bataclan in Frankreich, dann gab es Hannover, das Länderspiel wurde abgesagt wegen der Terrorwarnung. Mensch, da hatten die Leute die Schnauze voll vom Sport und von Großveranstaltungen und dann sind zumindest die eigentlich dafür waren, nicht zur Wahl gegangen und dann ist das gescheitert. Hamburg wäre grandios gewesen, da auf dem Grasbock und das war auch ein vernünftiges Konzept, glaube ich, was nicht überzogen.
Du sprichst das an, ich erinnere mich gut, wir sind gemeinsam von Köln aus mit dem Auto nach Hamburg gefahren und es war dann an diese, ich möchte nicht sagen legendäre, eigentlich am Ende enttäuschende Abstimmung, die wir in der Barclaycard Arena verfolgt haben. Hat Deutschland da aus eurer Sicht eigentlich die Bühne, die letzte große Bühne, die man hätte bauen können für so eine Geschichte, eigentlich eingerissen? Seht ihr das so oder glaubt ihr, dass es nochmal diese Chance gibt?
Das ist auch ganz deutlich.
Da wird jetzt lange nichts mehr kommen, glaube ich. Alles verbrannt.
So, und ich bin jetzt hier, ich sage jetzt mal die Rhein-Ruhr-Bewerbung, wir liegen da immer so ein bisschen über Kreuz mit Freund Michael Mronz, weil wir das immer als eine Schnapsidee bezeichnen. Oh, darfst du natürlich nicht machen. Aber wie überraschend ist das denn, dass wir alle Sportanlagen hier in Nordrhein-Westfalen haben? Tolle Erkenntnis. So, aber jetzt die mal her für 2036 oder 32 gibt es ja nicht mehr. Die musst du erst mal herrichten. Die Kommunen werden sich bedanken, dass das für einen riesen Schotter kostet. So, und der DLSB, was der jetzt wiederum machen will mit dieser Auswahl oder auch mit einer Volksbefragung, die müssen ja erstmal die Stadt überhaupt ausfindig machen. Ja. Hamburg oder Berlin, jetzt kommt in Rede, oder Rhein-Ruhr. Ich weiß nicht, wie das läuft. Wir persönlich halten noch nichts von Referenzen. Entweder entscheidet die Politik, wir machen es und finanzieren es, oder sie lassen es.
Ja, ja. Ulrike, kannst du dich noch erinnern, wie es dir damals ging, als du das, also die Entscheidung sozusagen live vor Ort da mitbekommen hast? Was hast du gedacht? Was hast du gefühlt?
Ich war natürlich enttäuscht. Ich habe Leute weinen sehen, die sich da einiges von versprochen haben an Aufgaben, die ihnen bevorstehen. Das war wirklich, es war ja auch so knapp, ne? Ja. War wirklich traurig, sehr, sehr traurig.
Mhm. Ja.
Die Konzepte und die Pläne vorher begutachtet und ja, standen viele, viele Menschen dahinter schon, die dann wirklich zurückfahren mussten.
Ja, absolut. Ja, es gab schon Büros in Hamburg ja auch, wo das lokale OK ansässig war. Ich erinnere mich gut, ja, absolut.
Ja, Wahnsinn, schade. Ja. Vielleicht, wo wir beim Thema jetzt gerade noch sind, Ulrike, würde ich gerne nochmal auch über den deutschen Rekord im Hochsprung sprechen, der ja nach wie vor noch von Ariane Friedrich gehalten wird und aus dem Jahre 2009 quasi stammt. Er liegt ja mit 2,6 Meter gerade mal 3 Zentimeter über deiner Bestleistung aus dem Jahr 1983. An der Stelle, haben wir diesbezüglich in Deutschland etwas falsch gemacht?
Dass da jetzt nichts passiert, oder was?
Ja, richtig.
Ja. Im Moment sieht es mau aus, das stimmt. Einige wünschen sich, bei Olympischen Spielen teilnehmen zu können, obwohl sie nur 1,90 springen. Da springt so einer bei uns im Verein mit rum, mit diesen Wunschvorstellungen. Die sind meiner Ansicht sehr überzogen. Aber wir haben tatsächlich Nachwuchs. Die Johanna Göring finde ich sehr gut. Die ist letztes Jahr auch mit 16 1,92 gesprungen. Springt dieses Jahr auch immer so um die 1,90. Die wird, glaube ich, behutsam aufgebaut. Ich hoffe, sie macht behutsam weiter. Und ja, es gibt dann immer so, also alle 10 Jahre mal vereinzelt irgendein Talent. Das ist halt eben so in Deutschland.
Kommen die dann zu dir auch oder gibt es da Kontakt? Also, dass man einfach auch sagt, Mensch, solltest du vielleicht auch mal mit jemandem reden, der im Prinzip auch weiß, wie sich Erfolg in dem Bereich anfühlt? Gibt es da immer mal
gar nicht? Kam bisher keiner zu mir, sogar im Verein nicht. Im Verein hat mich auch keiner angeregt. Ich habe Hochsprung mit Schülern und Schülerinnen gemacht, die hatten Spaß dran, die hatten extra noch auch so eine extra halbe Stunde da in der Halle, da durften wir sonst noch gar nicht rein, das hat denen wirklich riesen Spaß gemacht und neulich habe ich erst gelesen, der eine Stabhochspringer, der da so Hendrik Müller, der bei den Jugendmeisterschaften gewonnen hat, der fand Hochsprung früher toll, hat zwar nicht meinen Namen genannt, aber der fand Hochsprung früher toll. Nee, man wird da nicht angesprochen, nicht gefragt.
Lass mich mal noch mal einen Ton zu sagen, ich rege mich da etwas mehr auf. Vom Naturell her, du musst nicht glauben, dass da mal irgendeiner von den Trainern kommt, von den Hochspringerinnen oder Hochspringern, die da rumhüpfen, mehr oder weniger schlecht und sagen, Uli, kannst du nicht mal gucken, was der macht oder der macht. Nicht weder im Kampf noch beim Hochsprung direkt. So, das war letztens mal der, ihr kennt ja Olympiasieger Dietmar Mögenburg noch, der hatte eine sehr gute Tochter und auch sehr große Tochter. So, die hat er gemanagt und trainiert und die startet ja auch für Bayer Leverkusen und kam nicht, weiß ich nicht, über 1,90 oder so. So, dann war der wieder mal bei uns Sonntag. Ich sag mal, willst du den nicht mal mit der Uli mal eine Woche trainieren lassen? Ich sage, hier, dieses Vater-Tochter-Verhältnis ist doch beschissen. Lass doch mal zwei Frauen da dran. Doch, das hätte der. Der guckt mich mit großen Augen an. Ich sage, du hast es nicht mehr. Oder?
Okay. Liege ich da richtig? Ja. Auch einfach mal einen anderen Einfluss mit reinbringen, ne? So eine ganz andere Perspektive von jemand, der ja schon lange in dem Business ist und sehr erfolgreich war.
Ja, natürlich.
Und vor allen Dingen ist auch so, dass in dieser Sportart sind wir nun wirklich nicht breit aufgestellt. Das muss man ja nun wirklich sagen. Das wird niemand behaupten können. Von daher wirklich sehr verwunderlich. Und liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören, an dieser Stelle gibt es auch Appelle, die dann mal über unseren Äther hier laufen. Auch das können wir, Olivia und ich, schlecht nachvollziehen.
Ja, na gut.
Aber es ist immer wieder schön, wenn ihr so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert.
Ja.
Ja, jetzt haben wir ja schon gut 40 Minuten gesprochen und ja, bisher war es mega schön, euch zuzuhören. Wir würden gerne auch abschließend noch mit euch das Entweder-Oder-Spiel spielen, haben da an der Stelle jeweils zwei Fragen für euch. Und Ulrike, mit dir würden wir gerne starten. Und zwar mit Roland eine Runde Handball spielen oder schwarz-weiß Fotos von München 1972 anschauen?
Schwarz-weiß-rotes?
Schwarz-weiß Fotos. Also schwarz-weiß Fotos übrigens. Die Betonung war falsch.
Ja, die Fotos, da habe ich ganz viele. Die schaue ich mir gerne an. Ja, mit Handball habe ich es nicht so. Da breche ich mir die Knochen.
Sehr gut.
Roland, dann machen wir mit dir weiter.
Ich bin
Wenn du es dir aussuchen könntest, Roland, den DFB oder den lieber das IOC als Mandanten vertreten?
IOC. Da kann ich einen höheren Zusatz nehmen.
Sehr gut. Hat einen Moment gedauert. Ja, Ulrike, Sommerurlaub am Meer oder lieber Winterurlaub in den Bergen?
Ja, wenn ich Zeit zurückdrehe, habe ich früher immer lieber Winterurlaub in den Bergen gemacht. Aber das ist heute mehr so gut drin. Ich boykottiere auch so ein bisschen den Schnee in den Bergen. Das gefällt mir alles nicht mehr so. Dann fahren wir lieber an den See.
Lieber ins Warme.
Ja, man muss ja auch erstmal Schnee in den Bergen finden. Sein. Das ist ja auch ein Problem.
Es muss nicht unbedingt warm sein an der See. Die See hat zu allen Jahreszeiten ihren Charme.
Ja, ihr seid Norddeutschland oder Nordsee-Fans, wenn ich es richtig weiß, ne?
Ja.
Ja, Roland, dann haben wir noch eine Frage, die hat natürlich eine gewisse Vergangenheit. Mit 500 Gästen im Kölner Wartesaal feiern oder mit 10 guten Schulfreunden beim Kölsch von der guten alten Zeit träumen?
Naja, keine Frage. 10 Freunde im Kölsch.
Und sehr gut.
Ja, das ist ein bisschen übersichtlich. Genau.
Aber ihr habt das ja mal gemacht, das wollen wir gerne auch noch erwähnen, deswegen habe ich es auch mit aufgenommen. Ihr habt sozusagen eure Hochzeit gefeiert und das auch im Wartesaal, wenn ich das richtig weiß. Allerdings habt ihr daraus ein Charity-Event gemacht und wir möchten gerne auch diesen sozialen Gedanken, den ihr immer in euch tragt, mit in diesen Podcast tragen. Vielleicht könnt ihr nochmal schildern, was ihr euch da genau überlegt habt.
Ja, damals, warum wir das gemacht haben.
Ja, genau, warum ihr das gemacht habt und was vor allen Dingen gemacht
habt. Bildzeitung und dann noch so ein PR-Fritze, die haben uns das vorgeschlagen, dass wir das so machen. So, und dann haben wir auch immer den Gedanken dahinter, das wird gesponsert, weil du kannst nicht 500 Gäste bezahlen und denen was bieten, dann wären wir direkt pleite gewesen. Und dann eben der Charity-Gedanke dahinter, da haben wir das gemacht. So, ist alles so gewesen, hat uns aber viel Kritik eingebracht und wir fanden es auch nicht gut, weil du kannst bei 500 Leuten, das zu keinem einzigen gerecht. Und da sind manche Leute ziemlich sauer gewesen, weil sie eben mit uns nicht mal ein persönliches Wort reden konnten. So, und ich weiß noch irgendwas mit 35.000 Mark, waren das ja damals noch sind da zusammengekommen, weil wir gesagt haben, schenkt uns bloß nichts, sondern spendet was. Weiß ich auch nicht ein riesengroßes Geld. Also der Event war
nicht so ganz
glücklich. Der war, ja.
Im Grund nicht noch verraten.
Deswegen auch die Schulfreunde lieber und das Kölsch in der guten alten Zeit.
Sehr sympathisch. Ja, vielleicht, weil wir es eben gehört haben, lieber von den guten alten Zeiten träumen, um nochmal ein bisschen nach vorne zu schauen, Stichwort Traum. Habt ihr für die kommenden Jahre noch Träume, sei es gemeinsame oder auch jeder für sich ein Traum?
Ja, vielleicht mal hier die eine oder andere Reise.
Das ist ein Traum?
Ja, was heißt Traum? Wir wollen gesund bleiben, das ist die Hauptsache. Wenn man gesund bleibt, dann entsteht alles von alleine.
Ja, ich habe gestern in der FAZ im Technikteil den neuen Ferrari Viertürer gesehen. Hast du ein Bild?
Da kannst du von träumen.
380.000 kostet er. So habe ich gesagt, das ist mein Traum. Wir haben heute Morgen noch irgendeinem gezeigt oder von
träum weiter.
Das ist doch herrlich. Das ist doch super. Ich finde, das sollten wir so stehen lassen. Ja. Ich finde, das ist ein toller Traum. Und auch wenn ihr vielleicht den nicht beide träumt, ist es doch super und auch sehr ehrlich. Ich möchte mich an der Stelle ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, liebe Ulrike Nasse-Meifert, lieber Roland Nasse, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Für mich war das ganz toll, mit euch auf diese Art und Weise zu sprechen. Wir haben uns länger nicht gesprochen und es war sehr kurzweilig und interessant. Und ich hoffe auch und denke, da spreche ich auch für unsere Hörerinnen und Hörer, dass wir noch häufig von euch hören, dass ihr vor allen Dingen gesund und munter bleibt, so wie in diesem Podcast.
Gut. Ja. Alles Gute wünsche ich euch.
War schön mit euch, insbesondere mit dir, Olivia.
Dankeschön, mit euch auch. Vielen, vielen Dank für das nette Gespräch und ja, bleibt so gesund und munter, wie ihr seid.
Tschüss, Sebastian.
Tschüss. Ja, tschüss, ihr beiden. Ciao.
Tschüss. Danke.
Ja, das waren Ulrike Nasse-Meifert und Roland Nasse. Das war, ja, war was Neues, würde ich sagen.
Ich sag mal so, träum weiter.
Träum weiter. Ich fand, das, besser ging es ja gar nicht. Und so ein tolles Ende haben wir selten gehabt. Und vor allen Dingen auch so einen, ja, ich würde mal sagen, markanten Wunsch und Traum.
Ja, und auch einfach ein total ausgeglichenes Duo. Also, ja, hat Spaß gemacht.
Ja, man merkt schon, ne, dass sie ihre Rollen haben, auch, glaube ich, in dieser Kombination und in ihrer Ehe, wenn man mit ihnen so eine Dreiviertelstunde spricht. Aber trotzdem sehr bemerkenswert und ja, schon irgendwie nachdenklich stimmend, wenn man so hört, wie zum Teil auf diese Expertise und diese Legende, möchte ich fast sagen, gar nicht eingegangen wird oder sie nicht genutzt wird. Finde ich schon erstaunlich.
Definitiv, ja.
Ja, dann haben wir mal wieder eine weitere Folge gemeinsam produziert, diesmal im Studio und blicken nach vorne und auf die Zweitligatabelle.
Ja, ich bin ganz gespannt, was das Wochenende bringt.
Ich drücke die Daumen.
Ich auch für den HSV natürlich.
Natürlich.
Dass sie weiterhin auf dem Platz bleiben.
Dann machen wir das hier.
Sebastian, mach's gut.
Bis dann. Ciao. Ciao.